Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze, live aus der Volksbank Arena.
Ihr seht richtig, ich bin zurück in meinem Wohnzimmer. Wunderbar, und ich habe es fast für mich alleine. Flo und Sven sind noch hinten an der Technik und sind noch schwer beschäftigt mit dem Echo. Aber ich bin nicht ganz alleine. Also sagt mal Hallo und herzlich willkommen zu Lenny. Hallo Lenny. Remo auch am Start?
Ah, Remo, dich höre ich.
Ja, ich höre dich auch, Lenny. Ich höre Stalle nicht.
Hört mich nicht?
Jetzt höre ich dich.
Ja, wunderbar. Ah. Meine zarte Stimme müsst ihr da hören. Das ist doch so wichtig. Also, schön, dass ihr alle da seid. Die Technik ist eine Bitch, aber wir sind alle da, wir sind alle live, alle drauf. Wunderbar, funktioniert. Auch die Herren an der Technik, der Angstschweiß schwindet langsam. Wunderbar. Schön, dass ihr da draußen am Start seid zu einer neuen Runde Footballerei. Wir wollen heute unsere Preview-Session fortsetzen mit der NFC East. Da trifft es sich natürlich, dass Lenny am Start ist, logisch. Wir sind sehr gespannt alle auf seine Predictions und so weiter und so fort. Aber vorher wollen wir natürlich noch ein bisschen quatschen über so die ganz aktuellen Themen oder beziehungsweise auch die Themen der letzten Tage. Ganz vorneweg noch groß Cham. Cham ist sowieso ein gutes Thema. An unserem Partner König Pilsner. Jungs, Cham.
Cham. Prost.
Ja, wir sind auf YouTube, Twitch am Start, wie immer mit euch. Also haut raus, wenn euch irgendwas durch den Kopf geht oder eure Predictions oder. Wir haben es natürlich auf jeden Fall im Auge. Und ich würde sagen, Flo, wenn du soweit bist, fangen wir mit In und Out an. Wunderbar. Das erste In muss natürlich sein, Cam, Cham, Prost, Newton unterschreibt bei den New England Patriots einen Jahresvertrag für quasi das Minimum mit unfassbar vielen extra Klauseln und Incentives.
Oh Gott.
Jungs, wie ist eure Meinung? Lenny, fangen wir mit dir an. Als du diese Nachricht heute Morgen gelesen hast, Cam Newton bei den Patriots, was war dein erster Gedanke?
Boah. Ich habe dich gerade nicht gehört, aber zum Glück weiß ich noch, worum es geht. Ich weiß auch nicht, wen du angesprochen hast, aber ich quatsche jetzt einfach schon mal. Ich fand lustig, wie auf einmal auf jedem Twitter-Kanal quasi sagt, oh, ich hab's gesagt, ey, ich hab's schon im März gesagt, ich hab's im Januar gesagt, Cam Newton geht zu den Patriots. Ich weiß nicht, wer es nicht gesagt hat, dass Cam Newton zu den Patriots geht. Es wäre progressiver gewesen, am Schluss auch falsch. Aber irgendwie wurde seitdem der gefeuert wurde, war ja eigentlich irgendwie alle, oder alle haben es zumindest vermutet, dass er zu den Patriots geht. Ist jetzt passiert. Einige haben gleich geschrieben, Patriots sind jetzt wieder Contender. Würde ich auch mal den Ball flach halten. Aber ich will erst mal sehen, ob er überhaupt spielt, ob er von Anfang an Starter ist, wie fit ist er. Hat er auf einmal gelernt, Pocket-Passer zu sein oder werden sie trotzdem noch auf seine Athletik setzen, trotz der ganzen Verletzungen? Sind für mich viel zu viele Fragezeichen und für mich waren die Patriots letztes Jahr kein direkter Contender und sind es auch mit Cam Newton jetzt nicht.
Wie sieht es bei dir aus, Lenny? Ich hatte dich ja eigentlich angesprochen. Remo ist dann schön links vorbei auf der Überholspur. Ich brauche jetzt nicht nochmal wissen, wie deine erste Reaktion war. Du hörtest wahrscheinlich auch zu denen, die gesagt haben, mark my words, habe ich ja schon im Januar gesagt. Aber siehst du automatisch Cam als Starter bei den Patriots?
Tja, also vom Namen her und von seinem Standing her und von seiner, glaube ich, von seinem Anspruch, ja, absolut. Also ich meine, der Typ war MVP, der war im Super Bowl. Eigentlich muss er von seinem Anspruch her absoluter Starter sein. Wir kennen aber alle Bill Belichick. Deswegen bin ich gespannt. Also ich glaube, die Patriots geben ja jetzt auch wahrscheinlich sehr, sehr wenig für ihn aus. Die genaue Zahl ist ja nicht durch. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn die jetzt erkennen, der ist doch nicht so fit, dass man dann doch das Experiment Stidham wagt oder halt den alten Glatzenmann Heuer nochmal hinschickt. Das kann ja auch sein. Also man muss jetzt überlegen, einer von den dreien ist natürlich jetzt der absolute Verlierer, weil einer wird sich am Spieltag nicht mehr umziehen. Und aber vom reinen Anspruch her muss Cam eigentlich die klare Nummer 1 in New England sein. Und sind wir mal ehrlich, Cam wird auch oft mir ein bisschen zu schlecht geredet. Ich mag seine Attitüde und ich mag ihn vom Typ her überhaupt nicht. Und diese ganze Reportage über ihn und mit seinem eigenen Friseur fand ich furchtbar. Aber als Quarterback ist das wirklich, ist es ein guter. Und ich sehe schon die Patriots mit ihm definitiv für das beste Team in der AFC East. Nach den Bills natürlich.
Tu doch nicht so, du hast doch auch deinen eigenen Friseur, jetzt sehen wir doch alle.
Ja, das hier schneidet sich auch nicht von allein. Was glaubst du denn?
Eben. Remo, du hast es schon angesprochen, sein Playing-Style. Nun hast du ja die anderen beiden Quarterbacks, die jetzt weitaus weniger mobil sind als ein Cam. Was glaubst du denn, was die Patriots für eine Offense jetzt an den Start bringen werden? Wird es jetzt auf einmal mehr Run-Pass-Option sein oder wird es weiter einfach nur Run-First, kurze Pässe und das war's?
Also kommt natürlich, glaube ich, drauf an. Also erstens, mit wem sie in die Saison gehen. Zweitens, wie fit Cam ist, wenn er der Starter sein sollte. Ich glaube, dass du natürlich mit Cam Newton viel mehr wagen kannst, auch im Playbook. Aber dann ist ja immer noch die Frage, was hast du denn für Leute da, die andere Sachen umsetzen können? Also die Patriots haben halt einen Kiel Harry, muss man auch erstmal gucken, finde ich. Und dann hast du halt eigentlich, bist du voll auf kurze Pässe ausgelegt, egal wer jetzt Starter ist. Ich glaube nicht, dass sich von dem Run First, dass sie sich davon verabschieden werden, egal wer Starter ist.
Wie siehst du es, Lenny? Bist du überrascht über das Timing? Warum jetzt? Warum nicht vor ein paar Wochen oder vielleicht auch erst in ein paar Wochen?
Ich glaube, weil so langsam alles ja darauf hindeutet, dass man vielleicht, in einem Monat soll es offiziell beginnen, dass die Training Camps dann losgehen. Und es deutet ja vieles darauf hin, dass die NFL auch das Knallhart durchzieht mit den Auflagen, aber dass es losgeht. Und du brauchst vielleicht jetzt nochmal einen Monat, um auch Cam in den ganzen Videocalls reinzubringen. Was ist für eine Offense, was für eine Philosophie soll mit ihm gespielt werden, damit er sich sozusagen auch mit den Receivern und so absprechen kann. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mich nicht irre, war Stidham auch gar nicht so unmobil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch so eine krasse Offense ist, wo sozusagen, das heißt, wir laufen den Ball so oft, wie wir können und auch dann läuft Cam auch selber, bis ein Bein ab ist oder bis er nicht mehr kann und dann wird halt dosiert gepasst. Ich glaube, ich kann mir das irgendwie auch schon vorstellen. Aber was heißt zu sagen, er passt nicht dahin? Ne? Also man muss jetzt einfach mal sagen, das ist Bill Belichick. Also der wird schon aus jedem irgendwie was kriegen. Der ist mit Matt Kessel 11-5 gegangen. Also dann wird man auch mit Cam Newton mindestens 8 Siege holen können.
Ja, ich bin auch gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich sag mal so, Josh McDaniels hat bewiesen, dass er mit allen möglichen Spielern Gutes vollbringen kann. Ich erinnere mich an einen gewissen Tim Tebow und auch da RPO, was seinerzeit in der NFL noch nicht so weit verbreitet war. Und das hat recht gut funktioniert ein Jahr lang in Denver. Und ich glaube, Cam Newton ist dann doch nochmal ein klein bisschen besser als ein Tim Tebow. Deswegen bin ich sehr gespannt, worauf ich aber eigentlich noch viel mehr gespannt bin. Und da bin ich auf eure Meinung gespannt. Der Typ, der Mensch Cam Newton, der neben dem Spielfeld Cam Newton, der bringt natürlich einen ganz anderen, ja, Glam-Faktor mit in die Pressekonferenz wie sein Vorgänger und ist auch durchaus mal dafür bekannt, dass er ein kleines bockiges Kind ist, wenn es nicht so läuft. Glaubt ihr, dass das ein Problem werden kann in New England?
Naja, eigentlich, also ich glaube es tatsächlich nicht, weil Tom Brady ja jetzt auch nicht gerade als der Typ galt, der wenig Hate, beziehungsweise wenig mediales Interesse gehabt hat. Also du hast jetzt natürlich ein krasses Gegenteil. Du hast mit Brady sozusagen die Vorzeigekarriere, auf die alle neidisch waren, weil er Supermodel hat, weil er der erfolgreichste von allen war, hat aber trotzdem genug Hate deswegen bekommen. Und jetzt hast du halt den absoluten Paradiesvogel, dem immer nachhängt wird, dass er wie kein guter Footballspieler da den Fumble recovered hat und so weiter und so fort und Super Bowl und halt aussieht wie, ja, weiß ich nicht, als wäre er betrunken jeden Morgen, wenn er sich seine Klamotten aussucht oder so. Und das wird halt jetzt, ja, also ich glaube, da ändert sich nicht viel dran. Die Patriots werden im Fokus bleiben, sie waren es vorher, sie werden jetzt weiterhin absolut im Fokus sein und ach, ja, ich bin mal gespannt, wie Bill Belichick damit tatsächlich umgeht, wenn Cam halt mal völlig ausflippt vielleicht oder so in der Pressekonferenz so mit seinem Style oder irgendwie dann was ganz Komisches sagt. Da bin ich mal gespannt.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es überhaupt kein Problem sein wird. So, der kann da tragen, was er will, der kann da rumeiern, wie er will, solange er nicht live geht aus der Trainingskabine oder irgendwelche Internas quasi ausplaudert, kann er da, glaube ich, mehr oder weniger
rumtanzen, wie er will, solange er halt nicht direkt vom Trainings- und Spielbetrieb ablenkt. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Da ist Cam Newton auch immer noch Profi genug. Man kann ja halten von ihm, was man will. Ich finde ihn ja zum Beispiel ganz cool. Ich fand auch das mit dem Friseur total lustig. Ja, also wenn er noch Football spielen kann, dann sollte er Starter sein und dann sollte er auch keine Probleme machen in New England, glaube ich. Aber was interessant ist, WFreak97 hat auch schon geschrieben, so redet auch niemand über die Strafe und über die Spygate-Geschichte.
So sieht's aus, da wollte ich auch gerade hin. Ja, ganz kurz an die Technik, ihr würdet sagen, dass Lenny wahnsinnig halt, aber Lenny hat halt auch ein Wohnzimmer so groß, wie andere Leute Häuser haben. Ja, Wahnsinn. Aber egal. Ja, die Strafe. Patriots. Zufällig am selben Tag für ihre TV-Crew, die in Cincinnati irgendwie an der Sideline gefilmt hat, gibt es 1,1 Millionen Batsch. Ordentliche Backpfeife und ein Third-Round-Pick nächstes Jahr ist weg. Was sagt ihr? Gute Strafe, faire Strafe, überhaupt nicht faire Strafe, wird überhaupt nicht genug beachtet. Lenny, deine Meinung? Komm, gib uns ein.
Also dafür, dass das so runtergespielt wurde von allen und von den Patriots, ist es, finde ich, eine sehr, sehr empfindliche Strafe. Also ein Drittrunden-Pick ist schon ordentlich, finde ich. Das ist jetzt nichts, was man einfach mal so gerne abgibt. Dann hast du diese 1,1 Millionen und zusätzlich darf ja dein komplettes TV-Team, deine Production, darf ja das Jahr auch nicht filmen. Das heißt, womit man heutzutage auch noch Klicks generiert, sind das Filme verkaufen später, geile Dokus, die werden jetzt ja nicht vom Patriots TV gemacht werden dürfen. Und ich finde, diese drei Strafen zusammen kombiniert ist schon eine sehr, sehr happige Strafe und zeigt ja, dass die NFL die Nummer dann vielleicht doch ein bisschen ernster genommen wird, als wie es daraus gemacht wurde.
Remo, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1,1 Millionen sind eine Menge Thai-Massagen, die dem Kraft da durch die Lappen gehen.
Sehr schön. Gutes Wort. Das bringt uns aber direkt zum nächsten in. Das ist eine super Überleitung. Denn wenn man für 1,1 Millionen schon viele Thai-Massagen bekommt, dann kommt man für 31,4 Millionen wahrscheinlich noch ein paar mehr. Doug Prescott hat letzte Woche seinen Franchise-Tender unterschrieben, ist halt jetzt schon ein paar Tage her. Wir haben auch noch nicht drüber geredet. Das Ganze, deswegen relativ kurz, Remo, an dich die Frage, ist damit das Drama vorbei oder ist es eigentlich nur verschoben?
Es ist nur verschoben und gar nicht so lang, glaube ich, weil die müssen weiterhin an einem Vertrag basteln, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass man sagt, wir warten jetzt mal ab, was er diese Saison spielt. Ich glaube, das ist durch. Man will Prescott schon halten, man will ihm aber nicht 40 Millionen zahlen, was ich auch völlig verstehe. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das über die Saison entwickelt.
Lenny, könntest du dir vorstellen, dass wir hier eine Kirk Cousins-Geschichte 2.0 erleben, dass das jetzt so über mehrere Jahre mit einem Franchise-Tender geht? Lenny, noch am Start?
Sieht so aus, als würde er nachdenken. Aber.
Lenny denkt noch nach, oder ist eingefroren? Ja, ich glaube nicht dran. Ich glaube tatsächlich, dass sie versuchen, das möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Aber ich glaube, das haben sie auch schon die ganze Zeit versucht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Ist Lenny eigentlich wieder zurück oder hat Lenny jetzt Pause und geht zum Friseur?
Nee, der denkt immer noch nach.
Ich gehe gerade kurz zum Friseur. Remo, dann einfach gehen. Schade, ich hätte gern fürs nächste Out, hätte ich gern Lennys Meinung gehabt, weil er sich eigentlich darüber ein bisschen aufgeregt hat, dass wir diesen Spieler wieder in unsere Sendung reinlassen. Aber Antonio Brown, da bahnt sich womöglich ein Comeback an. Seattle und Baltimore sollen Interesse haben. Was hast du, Remo? Hat er nochmal eine Chance verdient? Kann das gut gehen?
Ja, ich habe es auch gelesen. Ich weiß es nicht so richtig. Ich habe es in irgendeinem Podcast, glaube ich, auch gehört. Da wurde dann auch immer Josh Gordon noch mit reingebracht. Ich glaube tatsächlich, ist die Upside ist bei Brown wahrscheinlich ein Tick höher. Ich meine, es ist wahrscheinlich einer der besten Receiver der letzten 10 Jahre auf jeden Fall. Aber Josh Gordon hatte halt abseits vom Kiffen keine Probleme mit ins Team gebracht, anders als Antonio Brown. Weswegen man vielleicht dann doch lieber auf Josh Gordon zurückgreifen sollte.
Lenny, bist du wieder am Start? Willst du wieder mitmachen, oder?
Ja, anscheinend. Ich wurde rausgeworfen. Ich weiß nicht. Wenn ich was getan habe,
das ist der Bullshit-Filter.
Also Sven sagt, nein, du bist weiterhin erstmal kurz raus. Also machen Remo und ich das. Du kannst aber gerne zugucken. Also ich bin tatsächlich gespannt. Ich glaube, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Wenngleich du dir natürlich einen wahnsinnig schwierigen Charakter und offensichtlich auch einen recht labilen Charakter reinholst. Aber Seattle und Baltimore sind natürlich zwei Teams mit sehr gestandenen Head Coaches, die, glaube ich, so einen Spieler auch durchaus in die Schranken zu weisen wissen. John Gruden war auch so ein Typ. Ich bin gespannt. Auf eine gewisse Weise würde ich mich für den Sportler Antonio Brown würde ich mich freuen. Für den etwas verrückten Charaktermensch weiß ich nicht, ob wir wieder so ein Drama brauchen. Dann haben wir noch ein In. Remo, lass uns doch drüber reden. Und Lenny ist wieder am Start, wird mir gesagt. Dafür gibt es noch einen extra Applaus.
Hallo.
Ich weiß nicht, was du falsch gemacht hast, Lenny, aber es muss viel gewesen sein. Dennoch, dann frage ich jetzt einfach mal Lenny, wenn er wieder mitmachen darf, kurz. Ist auch genau das richtige Thema. Big Ben und seine Pornobeichte. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Also, wenn einer über Pornobeichte reden kann, dann du. Wie hast du denn darauf reagiert? Als du erfahren hast, Big Ben hatte mal ein Alkoholproblem und Schmuddelfilmchen konnte auch die Finger nicht von lassen. Aber natürlich mit Hilfe vom lieben Gott ist er jetzt ein geläuterter Mensch. Hat dich das überrascht? Oder sagst du als Eagles-Fan, naja, in Pittsburgh ist das jetzt nicht so überraschend?
Also sagen wir mal so, überrascht hat es mich bei der ganzen Figur Big Ben absolut gar nicht. Ich fand es echt sehr, sehr witzig, als ich es gelesen habe und hat mich auch wirklich amüsiert und ich fand diese Erklärung so geil. Also, dass er halt, wir sind alle, also ich kann das schon irgendwie verstehen, und er sagt, wir sind alle Menschen und wir sind alle suchtanfällig. Aber als er dann erzählt hat, naja, er war halt süchtig nach Alkohol und nach Pornos und da war er natürlich auch kein guter Mann, aber Gott und der Glaube hat ihm da rausgeholfen. Also, weiß ich nicht, wenn Gott einem so einfach raushelfen könnte, der Glaube, dann hätten wir, glaube ich, ein paar weniger süchtige Leute. Ich glaube schon, dass der gute Herr auch ein paar Suchtberater gesehen hat. Aber es ist schon, also ja, es wundert mich einfach nicht. Der Typ ist irgendwie, da liegt so ein ganz komischer Schatten über den. Ne? Damals seine Anklagen, jetzt das, also der scheint privat ein ganz, ganz komischer Dude zu sein.
Ich persönlich finde es auch immer schwer, mir Big Ben als aufgrund all der Geschichten, die da so waren und auch so als, er ist ja schon ein imposanter Typ, so als den biederen Hausmann vorzustellen, fällt mir irgendwie immer schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jonathan Fritz schreibt gerade auf YouTube, Lenny sollte mal seine Flaschen im Hintergrund verdecken, wenn er über Alkoholprobleme spricht. das trifft das natürlich auch ganz gut. Remo, deine Meinung zu dem Thema? Sagst du, wenn man einmal, dreimal das Ave Maria spricht, dann ist man geheilt? Oder ist das, wie siehst du das?
Hat bei mir immer geholfen. Mal hier, zack. Und fertig. Bei Big Ben irgendwie, also es war wirklich der, wo einen sowas, ja, gut. War so ein bisschen wie Cam Newton wechselt jetzt zu den Patriots. Ja, Überraschung. Big Ben guckt gerne mal ein Porno. Surprise. Also, weiß ich nicht. Ist zwar auch gemein, aber Big Ben, finde ich, sieht auch immer so ein bisschen aus, als würde er an so Trucker-Stops in so zwielichtigen Sex-Shops absteigen und da mal so eine halbe Stündchen in so einem schmuddeligen Kinosessel sitzen bleiben.
Mich irritiert völlig, dass Flo bisher sich noch nicht aufgeregt hat über die ganze Geschichte hier. Er hält sich sehr bedeckt hier vorne an der Technik. Er kann dazu nichts sagen. Er enthält sich seiner Meinung. Dann wechseln wir schnell das Thema und kommen mal wieder zu sauberen Themen hier. Ein abschließendes In. Gibt jetzt dann doch wohl die ersten Teams, die Interesse an einem Kaepernick als Quarterback haben. Lass uns da jetzt nicht noch ewig drüber reden, weil uns das schon lange genug verfolgt hat und sicherlich auch noch länger verfolgen wird. Was mich aber interessiert, eure Meinung, ist es überhaupt sinnvoll, noch einen Kaepernick zu holen als Sportler oder macht es vielleicht mehr Sinn, wenn er die Rolle, die er jetzt hat, quasi nutzt, um das ganze Black Lives Matter Thema als quasi ja, Botschafter zu betreiben? Oder gibt es vielleicht Teams, die das eher so als Imagegewinn nutzen? Wie steht ihr dazu, Remo?
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits finde ich, ist er mittlerweile von der Thematik her viel größere Person, als er je als Quarterback-Persönlichkeit war quasi oder als er wichtig, als Quarterback wichtig war, ist er in seiner Rolle jetzt als Menschenrechtler viel, viel wichtiger und viel größere Persönlichkeit für viel mehr Menschen. Andererseits glaube ich, dass es vor allem, wenn der Sport anfängt, auch wieder eine Möglichkeit sein kann, wenn er in einem Team wäre, dass er zusätzliche Presse auch bekommt und er als derjenige, der angefangen hat mit dem Knien, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass sehr viele Spieler hoffentlich auch wieder am Anfang der Saison oder nicht nur am Anfang, die ganze Saison über bei einer Nationalhymne knien werden. Und wenn Kaepernick das macht und in einem Active Roster so ein Trikot anhat, dann ist das sicher nochmal extra Presse, die dem Thema sicherlich auch gut zu Gesicht steht. Deswegen weiß nicht, ob das für ihn persönlich, für sein Ansehen ist es, glaube ich, egal, ob er ein Team hat oder nicht. Er ist größer. Dem Cause kann es, glaube ich, gut tun, wenn er nochmal zusätzlich Presse bekommt, sobald es losgeht.
Lenny, du, noch irgendwas hinzuzufügen? Oder?
Ich sehe es genau andersrum. Ich glaube, sobald er gesigned wird, schadet es dem Fall nur absolut da. Er ist jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre, 3,5 Jahre aus der Liga. Jetzt sich erstmal wieder reinzukämpfen, ist erstmal eine brutale Aufgabe. Und sobald er sportlich aktiv sein sollte, und er wird auch einmal relevant sportlich, und er verkackt auf großer Linie, dann hast du die ganzen, ich sage es jetzt mal so, die ganzen beschissenen Amis, die halt es nicht verstehen, worum es geht, à la Breeze am Anfang, die halt sagen, siehst du, der Typ ist eine Nulpe, dem braucht man nicht zuhören. Und leider wird es, so tickt ja leider ein Großteil auch der USA. Und deswegen wird es seinem Kurs, glaube ich, absolut schaden, sollte er wieder sportlich aktiv sein. Und ich nicht glaube, dass er sportlich nochmal eine gute Leistung bringen kann.
Ja, das wird uns, wie gesagt, sicherlich noch länger begleiten. Das steht schon mal fest. Abschließend, auch wenn es gar nicht auf unserer Liste steht, möchte ich hier nochmal ein Out anbringen, einfach nur, um die Stimmung hier im Raum zu erfahren. Flo, HSV, Out für dich?
Was ist denn jetzt?
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann dazu nur eins sagen. Ich saß gestern vom Fernseher und dachte am Ende, alles, was ihr gebraucht hätten, wäre ein Touchdown gewesen. Dann hätte es doch geklappt.
Richtig.
Hat nicht funktioniert. Sollte nicht sein mit dem HSV. Lass uns schnell weiterziehen. Den Mantel des Schweigens drüber. NFC East ist das Thema heute. Wie jede Woche schauen wir auf die Divisions, gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail mit jedem Spieler und jeder Position. Und es gibt auch keine Reihenfolge, nach der wir das hier machen. Ich habe bei mir ganz oben auf dem Zettel zu stehen, Dallas. Insofern lass uns doch direkt über die Cowboys reden. Remo, Dallas Cowboys. Ist es das Jahr? Sind das jetzt neue Dallas Cowboys und sind die ein tatsächlicher Contender in deinen Augen?
It's the boys year. Nee, keine, ich weiß es nicht. Ist ja vom Kader her sicherlich, die haben, sollten auf jeden Fall eine der besten Offenses der Liga stellen. Ob das aber dann am Schluss in den wichtigen Momenten, auch funktioniert, sei dahingestellt. Ich bin da noch skeptisch. Ich bin ja auch nicht so ein Riesenfan von Mike McCarthy. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Du meinst ja, das ist auf jeden Fall der richtige Coach und ist ein Championship-Head-Coach. Ja, er hat in Green Bay einen Super Bowl geholt, aber ich weiß nicht, ob der so kreativ spielen lässt. Außerdem bin ich noch nicht überzeugt, dass die Defense von Dallas gut genug ist, um wirklich ganz, ganz vorne mitzuspielen. Allerdings sehe ich sie schon in der Division als Favorit.
Oh, direkt vorneweg schon mal den Favoriten rausgehauen. Also ich bin tatsächlich, kann verstehen, dass du da skeptisch bist bei McCarthy. Hatte ja auch so seine Schwächen, was Playcalling anging oder auch vielleicht das Thema Loyalität in Green Bay manchmal ein bisschen zu weit hinausgezögert. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, er ist eine klare Verstärkung über Jason Garrett, was alleine sein Playcalling angeht, sein Game-Time-Management. Und ich finde es einfach eine wahnsinnige Entwicklung, dass er freiwillig aufs Playcalling verzichtet und sagt, da lasse ich mal den Herrn Moore ran. Der hat das letztes Jahr nicht so schlecht gemacht. Ich glaube, man kann einfach davon ausgehen, dass die Cowboys Offense jede Woche Madden-mäßig abliefern wird. Also die können, glaube ich, in jedem Spiel 50 bis 75 Punkte machen. Ich frage jetzt tatsächlich auch, wie gut die Defense mitspielen kann, beziehungsweise wann sie mitspielen kann. Ich glaube, dass sie anfangs echt Probleme haben könnten. Der Kader hat sich in der Defense nicht unbedingt verbessert. Lenny, wie siehst du die Cowboys?
Nein, also nach dem Draft und nach der Free Agency habe ich auch gesagt, die Dallas gehört absolut zu den Top 5 Offenses wahrscheinlich dieses Jahr. Dann habe ich mich aber natürlich auch ein bisschen mehr mit beschäftigt und so weiter. Und man muss schon auch sagen, da bricht auch schon mal was in der O-Line weg. Also der Center spielt nicht mehr. Das ist ein riesen Paket, das hat man letztes Jahr gesehen. Und die O-Line hat letztes Jahr nicht so performt, wie man es von der Dallas O-Line erwartet. Das muss man auch ganz klar so sagen. Es war nicht die O-Line, die man in Dallas haben will. Wiederholt sich das dieses Jahr? Schauen wir mal. Und dann sehe ich es genauso. Also ich sehe dieses, dass er das Playcalling Mike McCarthy abgibt, auch erstmal positiv, weil man ja dann die Philosophie, die Moore hatte, schon weiterführen kann. Jedoch sehe ich auch, es ist ein neuer Headcoach, der bringt eine ganz andere Philosophie eventuell rein und will vielleicht auch eine ganz andere Offense oder will eine ganz andere eine Philosophie installieren, so wie er Football spielen will. Das ist ein Knackpunkt, wo ich Probleme sehen könnte. Und der dritte ist, ich durfte ja noch nichts zu Dak Prescott oder ich habe ja da noch nichts zu gesagt, ich glaube, dass dieses Thema ein großer Schatten über Dallas ist, weil ich glaube, Jerry Jones spielt richtig schön auf Zeit. Also Jerry hat jetzt einen neuen Coach. Ich glaube, dass Jerry Jones nicht ganz uninteressiert an der Tom Brady-Verpflichtung war. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das gerne gemacht hätte. Und Dak Prescott hat letztes Jahr seinem Fall nicht unbedingt geholfen am Ende der Saison. Sollte er dies Jahr echt verkacken, kann ich mir auch vorstellen, dass es bei dem Tender bleibt und nächstes Jahr dann gucken wird, ob nicht irgendwas Geileres auf dem Markt ist, weil Dallas diesen verdammten Super Bowl brauchen wird in den nächsten 5 Jahren Minimum oder Maximum, weil Jerry dann auch nicht mehr so lange macht. Ich meine, guck dir den Typen an, der ist auch nicht mehr 20. Und daher sehe ich so viel Druck auf den Dallas Cowboys, dass ich es einfach, ich versuche jetzt so objektiv wie möglich zu sein, dass ich wirklich wieder glaube, dass diese Truppe es nicht schaffen wird, abzuliefern. Letztes Jahr wurden sie nach 4 Spieltagen als Super Bowl Champion gehypt und haben noch nicht mal die Division gewonnen gegen ein Eagles-Team, was mit Spielern von wirklich, die waren ganz tief unten im Roster gespielt haben. Also ich bleibe nach wie vor skeptisch, weil es auch einfach die Dallas Cowboys sind.
Natürlich, da ist immer noch so ein bisschen, also eine kleine Fanbrille oder Anti-Fanbrille, glaube ich, können wir dir deine musst du zugeben, ich gebe dir recht, ich glaube, die O-Line, der Frederick-Ausfall tut weh und insgesamt ist die O-Line, also die gehört eigentlich zu den Besten, aber so langsam wird sie so ein bisschen immer wieder mal Verletzungen und tralala, also da bin ich auch gespannt, ob sie dieses Niveau halten können, was sie die letzten Jahre hatten. Was die Offense angeht, mache ich mir echt gar keine Sorgen, ich glaube, Philosophie drauf geschissen, der hat den Moore behalten, der weiß, was er da für Spieler hat und die werden Gas geben können. Die Defense, ich sehe halt Pass Rush als ein Problem, außer Lawrence ist da erstmal, ob ein Randy Gregory oder ein Alden Smith überhaupt spielen werden und wie lange und wann sie wieder mal einen Aussetzer haben, sehr viel Risiko, deswegen ist Lawrence da so der einzige echte gesetzte Pass Rusher, Linebacker, die sind entweder Hui oder Fui. Ja, das war irgendwie 2018, war das so mit die beste Linebacking-Unit und letztes Jahr auch verletzungsbedingt waren sie einfach nicht gut. Und wie viel der Van der Esch da mit seinem Nacken, also ich weiß nicht, wie viel Kopf da auch immer eine Rolle spielt. Und das Defensive Backfield hast du natürlich einigermaßen Rotation jetzt gehabt, einige neue, wenn auch nicht so schlechte Spieler. Aber ich glaube, wie gesagt, die Defense muss ich erstmal finden, aber trotzdem, bin ich am Ende gespannt auf eure Predictions, was aus den Cowboys wird. Lasst uns doch schnell weitergehen und mal Remo wieder ins Spiel bringen. Die New York Giants.
Remo. Wollen wir nichts sagen zu dem Video von Sieg? Kurz.
Was für ein Video? Ja, sag doch.
Ne, der hat doch irgendwas gestreamt wieder und hat die Kamera nicht abgeschaltet und hat dann nur kurz gesagt, dass er ja totally high ist. Aha. Aber ist ja jetzt erlaubt, aber ist ja gut. Aber ist halt Sieg ist auch, jeder Offseason muss irgendwas sein. Ja, ich glaube auch, also mit den Receivern, solange sie nicht einen noch wegtraden, es steht ja auch immer noch im Raum oder sind Gerüchte da, dass sie für Jamal Adams traden, dann müssten sie sicherlich einen Receiver abgeben. Da ist immer Michael Gallup, glaube ich, im Gespräch. Und dann hast du halt noch, klar, hast noch Cooper, aber der andere, auf den du dann viel setzt, ist dann halt auch schon ein Rookie. Von daher hier und da noch ein paar Fragezeichen bei den Cowboys. Auf dem Papier sieht momentan, vor allem offensiv, glaube ich, alles ganz gut aus. Aber
Mal sehen.
Aber jetzt zu den Giants. Komm, yes. Remo. Du kannst dich jetzt nicht drücken. Die Giants sind natürlich auch eine wahnsinnig spannende Franchise. Deswegen musst du jetzt mal deine Meinung dazu bringen. Glaubst du, die Giants sind wieder auf einem Weg nach oben oder ist das, sind sie da immer doch noch ein, zwei oder drei Jahre entfernt von?
Ich glaube, da sind sie noch ein bisschen entfernt von, wenn du schon so fragst. Ich habe mir aber als Vorbereitung mal die Wettquoten angeguckt, auch für die Division. Und da sind die Giants tatsächlich, obwohl ich glaube, bei den Wettquoten sind die Redskins noch drunter. Aber bei Sports Illustrated hatten die Redskins höher gerankt als die Giants. Das fand ich auch spannend. Bei den Giants, dass es richtig gut wird, kann ich mir die Saison irgendwie nicht vorstellen. Dass es so richtig schlecht wird, allerdings auch nicht. Obwohl, schon eher. Aber bei den Giants,
du bist gut vorbereitet.
So viel hängt ab von Daniel Jones und ob der jetzt in seiner zweiten Saison seine Fehler, die er ja durchaus hatte, ein bisschen runterfahren kann zumindest. Hier und da hat er ja mal ein paar ganz gute Dinger drin gehabt. Dann muss man natürlich gucken, dass die Offense fit bleibt, weil ich glaube, du hast immer noch mit Engram und mit Saquon Barkley und auch Shepard und Tate hast du genug Waffen. Dann ist halt die Frage, die Defense wird, glaube ich, wieder scheiße sein. Und naja, und die Giants spielen dann, die werden nicht um den Division-Sieg mitspielen, sage ich mal.
Lenny, deine Meinung?
Ich sehe es ein bisschen optimistischer als Remo. Also ich glaube auch, die Giants werden mit dem Sieg, da sind sich, glaube ich, also mit dem Division-Sieg, ich will es auch keinem Team hier zu schlecht machen, aber ich glaube, alle sind sich einig, das werden Philadelphia und die Cowboys unter sich ausspielen. Die Giants sind so für mich dieses Jahr so ein klassisches, ja, so ein klassisches 7-9-Team eigentlich, vielleicht 6-10. Also ich glaube schon, dass das Team hat Potenzial. Das ist auch ein sehr junges Team jetzt mittlerweile. Da ist schon offensiv auch Potenzial gegeben und auch defensiv kann das, glaube ich, besser sein, als es letztes Jahr war. Ich bin halt gespannt, wie Joe Judge spielen lassen will. Das Sinnvollste ist aber angeblich mehr das Effizienteste, wäre ja einfach, ich gebe Nummer 26 so oft den Ball, wie ich kann. Also wirklich so oft, wie ich kann, Nummer 26. Die O-Line sollte dies Jahr eigentlich echt ganz gut sein und der macht was draus. Ich bin mal gespannt, wie es wird, aber ich glaube tatsächlich, dass die Giants dies Jahr deutlich besser als Redskins sein werden, deutlich besser als letztes Jahr sein werden und da schon ein Team sein werden, was keine Lachnummer ist, so die graue Maus der Liga irgendwie so. Also es wird so klassisch 7-9, 6-10, so graue Maus.
Das ist vielleicht auch ein Statement. Also ich bin vor allen Dingen natürlich auf Jones gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hat ja schon gezeigt, dass da echt Potenzial in ihm steckt. Und wenn man bedenkt, wie das alles anfing mit dem Draft und wie die Giants-Fans auf den Draft reagiert haben, glaube ich, hat er sich echt wacker geschlagen und seinen Mann gestanden. Aber man muss natürlich ganz ehrlich zugeben, die Anzahl der Turnovers, ich glaube 30 waren es schlussendlich, ist natürlich viel zu viel und dafür sind die Giants einfach nicht gut genug, um so viele Fehler ausbügeln zu können. Das ist, glaube ich, auch weiterhin so. Jason Garrett ist ja jetzt der neue Offensive Coordinator. Da müssen wir mal schauen, wie viel sich da verändert. Ich glaube, die haben ein solides Wide-Receiver-Trio, wenngleich es keins ist, wo man jetzt wow schreit. Aber ich glaube, dass die sich einfach sehr gut ergänzen, die drei Spieler. Slayton, Shepard und Tate, Ingram könnte in meinen Augen noch eine noch größere Rolle spielen, würde ich mir zumindest wünschen. Barkley brauchen wir nicht drüber reden, ist eine Granate. Die O-Line bin ich echt gespannt, weil ich finde, die beiden Guards sind echt stark. Wenn der Rookie, der Thomas, wirklich diesem Hype gerecht wird auf Left Tackle und der Solder auf Right Tackle ja sich einigermaßen zu Hause fühlt, dann könnte das tatsächlich eine echt ordentliche O-Line sein. Das hatten die Giants auch schon ziemlich lange nicht mehr, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich sehe einfach in der Defense wahnsinnig viele Lücken und Fragezeichen. Bradbury ist so der größte Neuzugang. McKinney auf Safety finde ich einen spannenden Pick im Draft. Dann hast du aber DeAndre Baker, der einfach mal eine Riesenlücke in diesem Roster reißt mit seiner Geschichte. Der Peppers hat für mich nie in der NFL das zeigen können bisher, was er am College gezeigt hatte. Linebacker ist ja komplett, ist ja quasi Green Bay 2.0 mit Fakir Martinez und die sind ja da nicht ohne Grund gegangen worden. Also ich finde, die ist trotz einiger guter Namen auf dem Papier ist die Defense, glaube ich, schlechter als letztes Jahr. Und deswegen, glaube ich, werden die Giants echt viele lange Abende ihren deutschen Fans bereiten. Kann ich mir echt vorstellen. Ich glaube, so einen großen Schritt werden die. Also 7-9 finde ich schon eine mutige Prediction. Ganz ehrlich. So, ja. Lenny. Dann kommen wir mal zu den Eagles, oder? Also wir könnten es auch bis zum Schluss machen, aber ich finde, also die Leute warten ja eh drauf. Die wollen jetzt, dass der Clown aus der Kiste hüpft. Also, Feuer frei, deine Eagles. Warum werden die Eagles alle 16 Spiele gewinnen?
ja, tatsächlich hat mein Eagles-Hype vor 2 Wochen ja eine absolute Delle bekommen, als dann rauskam, dass Brandon Brooks, wahrscheinlich der beste Guard der Liga momentan, sich zum zweiten Mal von 3 Jahren die Achillessehne gerissen hat. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Statistiken anguckt, wie die Eagles mit und ohne ihn gespielt haben, ist da echt eine riesige Delle in Eagles-Hype für mich nächstes Jahr. Also ich hätte gedacht, die haben sich brutal, finde ich, mittlerweile echt gut verstärkt. Die haben sich auch in Positionen gut verstärkt. Die Coaches sind alle intakt geblieben. Der Quarterback hat jetzt endlich mal hoffentlich fitte und gute Waffen. Er hat gezeigt, dass er zu den Top 10 Quarterbacks der Liga gehört. Sie haben einen Number One Running Back gefunden. Die D-Line oder die Front 7 gehört immer noch wahrscheinlich mit zu den besseren 10 der Liga. Sie haben endlich einen Number One Cornerback und so weiter. Es war eigentlich alles gemacht für eine Saison, wo sie es allen wieder zeigen, nach diesem solchen Verletzungsjahr letztes Jahr. Und dann reißt sich der Typ bei Workout zu Hause einfach die Achillessehne. Und den zu ersetzen, ist halt unfassbar schwierig. Also die O-Line wäre eigentlich ja nur auf einer Position, der Left-Tackle-Position, neu gemacht worden, was schon schwierig genug wäre, aber was man hätte, glaube ich, noch verkraften können. Aber gerade die rechte Seite mit Lane Johnson und Brandon Brooks war so das Herzstück der O-Line. Und dass der jetzt fehlt, Brandon Brooks, ist so unfassbar. Ach, das tut so weh. Und da sehe ich tatsächlich massive Probleme. Also ich hoffe noch, dass man vielleicht noch in Anführungsstrichen adäquaten Ersatz holt, weil im Roster hat man keinen, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber ansonsten macht mir das richtig Sorgen. Und das ist auch so ein bisschen, ja, da habe ich so ein bisschen Hype-Verlust, sagen wir es mal so.
Also um in den Worten von Dallas Goedert zu sprechen, es war ein Zuckerpunch für dich. Ja,
ja, absolut.
Also sind sie von 16-0 jetzt auf 8-8. Okay, haben wir richtig verstanden. Remo, wie schätzt du die Eagles ein?
Mich würde interessieren, wo die sich jetzt so wahnsinnig geil verstärkt haben. Also gut, Darius Slay, glaube ich, ganz wichtige Verpflichtung. Aber sonst, wer schwebt dir denn davor, der jetzt das alles rumreißen soll?
Du hast, also was ich ultra geil finde, ist, dass du mit Javon Hargrave einen Defensive Tackle geholt hast, der neben Fletcher Cox und jetzt am fitten Malik Jackson ein absolutes Dreiergespann von Defensive Tackles bildet, was ein Interior Line unfassbar geil macht. Dann hast du Roby Coleman geholt, so, genau. Einen sehr guten Slot-Cornerback, finde ich, was den jetzt auch so ein bisschen gefehlt hat. Und dann hast du im Draft einfach nur Speed, Speed, Speed für die Offense geholt. Das ist genau das, was dir gefehlt hat. Die Eagles waren so ein langsames Team. Jetzt hast du echt mit Rager Speed, Watkins Speed, Marquise Goodwin hast du dir noch geholt. Also ich finde, das sind echt super Verstärkungen.
Ja gut, also Rager, ich weiß noch, dass du dich beim Draft erstmal aufgeregt hattest.
Ja.
Dann wurde das, wie bei allen Eagles-Fans, ist der irgendwie so, ja gut, ja, nee, der passt super rein und ist jetzt Speed und schießt mich tot. Marquise Goodwin, ja, ist ein Leichtathlet. Ich weiß nicht, so richtig Top-Receiver ist der leider nie gewesen.
Muss er aber auch gar nicht. Dafür wurde er nicht geholt.
Naja, ich glaube, der soll schon Bälle fangen, oder?
Ja, aber das kriegt er hin.
Oder soll er nur gerade auslaufen?
Nein, aber er wird ja nicht als Nummer 1 Receiver da angeworfen und der ist halt schnell. Und hat die Erfahrung. Und wenn der Nummer 4 ist, vielleicht kriegt er auch nicht den besten Cornerback. Und der hat letztes Jahr bei den 49ers schon auch ein paar gute Plays gehabt.
Und also ich glaube weiterhin, dass wenn Alshon Jeffrey nicht nochmal so spielen kann wie, weiß nicht, wann das letzte Mal gut war, vor 3 Jahren.
2017, ja.
DeSean Jackson, ich glaube nicht, dass der nochmal so richtig zurückkommt. Und dann, also wenn die beiden nicht wirklich gut performen, dann ist das Wide Receiver Core für mich immer noch ein Fragezeichen, weil Rager ist auch ein Rookie, der sicherlich schnell ist, aber auch da muss man erstmal gucken, wie es läuft. Und dann ist mir das offensiv tatsächlich an Waffen ein bisschen wenig, was die Eagles haben.
Man darf immer noch nicht vergessen, dass man Sanders, Goddard und Ertz hat. Und zwei Titans, die wahrscheinlich zu den Top 15 Titans beide der Liga gehören. Ertz wahrscheinlich zu den Top 5. Also da hat man schon genug Waffen, finde ich schon. Aber ich gebe dir recht, DeSean Jackson muss fit sein. Das ist eine absolute Bedingung für eine herausragende Eagles-Saison. Das sehe ich genauso.
Also Miles Sanders muss man gucken. Also, so überragend finde ich den Running Back. Also Miles Sanders war okay. Fand es jetzt nicht überragend. Zach Ertz ist klar die große Konstante. Aber was sonst an Waffen da sind, die auf die sich Wentz wirklich verlassen kann, würde ich erstmal noch abwarten wollen.
Lenny, kurze, bevor ich auch noch meinen Senf dazugebe, Zwischenfrage, und zwar von Some Say It's Tea auf YouTube, er fragt, ob wir Jalen Hurts direkt als Rookie sehen werden.
Oh, ja, das ist so eine Frage. Also ehrlich gesagt interessiert mich das null. Das ist mir der wird ja gelistet als Quarterback und der soll kein Starting Quarterback sein, der soll auch kein Backup Quarterback sein, der kann gerne die Kugel als Running Back ein paar Mal kriegen oder für ein paar Fake Plays. Habe ich kein Problem mit. Oder für ein paar Handoffs. Ja, gerne. So eine Two-Quarterback-Read-Option, was weiß ich. Aber sonst habe ich da meinen Quarterback, der die Nummer 11 hat und nicht die Nummer 1. Und das ist derjenige, den ich sehen will. Und dass man da den Second-Round-Pick genommen hat, ist ja mir auch jetzt mittlerweile völlig egal. Ich sage mal, je weniger ich jemanden im Feld sehe, umso froher bin ich. Denn umso mehr heißt es eigentlich, dass unser Quarterback endlich mal fit oder richtig fit ist. Das wäre mir lieber als Nummer 1 da wirklich vorher zu sehen.
Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite sehen wir ja jedes Jahr, wie wichtig es ist, einen guten Backup zu haben. Da scheitert es ja dann oft bei den meisten Teams dran. Und wenn du an die Historie von Carson Wentz denkst und weißt, dass er eigentlich sich im Januar regelmäßig eine Auszeit gönnt, macht es dann nicht Sinn, dass man einen Jalen Hurts relativ früh zumindest für eine Handvoll Plays pro Spiel irgendwie reinbringt?
Ja, also für eine Handvoll Plays würde ich ihn auch gerne mal sehen. Allerdings sollen das ungern, also jetzt nicht für eine ganze Series oder so. Also es gibt auch schon, dass Doug Peterson mal sagt, vielleicht wird er ihn dann für eine ganze Serie oder so reinwerfen. Das will ich nicht sehen. Also der kann mal meinetwegen ein paar Trick-Plays oder mal ein paar Pässe werfen, einfach so mal zwischendurch rauf, ja. Aber, oder den Ball einfach laufen. Aber ich möchte schon, dass 95% oder 99% der Pässe der Eagles von der Nummer 11 geworfen wird. Und pardon, hört sich die 2, nicht die 1, dass die 2 da so wenig wie möglich den Ball in der Hand hat und werfen darf. Laufen kann er den gerne, meine Güte.
Die Liga ist ja so eine Copycat-League. Und glaubst du, dass er schon so eine Rolle kriegen wird, sofort quasi wie Taysom Hill bei den Saints hatte in der letzten Saison? Oder wird er tatsächlich hingesetzt, lern mal das Playbook, guck dir das mal an und dann schauen wir mal die nächsten Jahre?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Also aufgrund seiner Position, wo man ihn gedraftet hat und wie man eigentlich steht mit den Eagles, dass man im Win-Now-Modus ist oder im absoluten Titelfenster, dann muss er ja eigentlich so eine Rolle schon kriegen. Wie er kann das athletisch auch, weil eigentlich hat man ja auch gerade einen okayen Backup mit Sudfeld. Also das ist jetzt keine absolute Graupe. Aber ich sage auch, dass ich würde ihm lieber das Playbook geben und er soll es lernen, aber aufgrund von seiner Athletik und von seinem Können, was er auf jeden Fall am College gezeigt hat, wenn sich das 1:1 übertragen kann, dann finde ich, so eine Taysom Hill-Rolle kann man ihm dann auch schon geben. Ja. Und im Januar muss er ja, wie Stolle gesagt hat, wahrscheinlich spielen. Wahrscheinlich wird er dann wieder Super Bowl MVP oder so, wenn es wieder nicht ist.
Das wäre furchtbar, oh,
optimistisch.
Oder?
Optimistisch. Ja. Optimistisch. Ja, also ich bin gespannt bei den Eagles. Ich glaube, am Ende, wenn man es kurz fassen würde, kann man sagen, also die Eagles müssen mal einen Weg finden, gesund zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben. Ich glaube, das war so die letzten 2 Jahre ein Riesenthema. Im letzten Jahr, fand ich, war das ja teilweise schon absurd. die Anzahl der Verletzungen und wer dann alles spielen musste und wo die Leute von der Straße noch weggefischt wurden, um den Roster voll zu kriegen. Und wenn man dann bedenkt, was die Eagles damit noch erreicht haben, dann finde ich, ist das ein Team, was erstmal einen wahnsinnig guten Coaching-Staff hat und was als Team sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist schon mal sehr viel wert. Ich glaube, die größte Stärke ist tatsächlich die D-Line. Die ist einfach brutal. Linebacker, naja, weiß nicht, eigentlich könnten die Eagles, glaube ich, komplett ohne Linebacker spielen. Wenn man sich den Roster anguckt, tun sie es mehr oder weniger auch. Also, dass jetzt keiner bei, wo du sagst, Mensch, zum Glück habt ihr den. Ich fand natürlich den Darius Slay-Move wahnsinnig gut, wahnsinnig wichtig, weil das Backfield, da redet man ja auch irgendwie schon 2 Jahre drüber, dass sie sich da verstärken müssen. Und jetzt haben sie sich die Verstärkung geholt. Und nebenher haben sie ja jetzt nun Jungs, die eine Menge Erfahrung sammeln konnten. Auch wenn sie gezwungenermaßen da reingekommen sind, glaube ich, dass das dem Backfield auf jeden Fall geholfen hat. Wide Receiver bin ich tatsächlich gespannt. Rager muss, glaube ich, relativ früh eine gute Rolle spielen. Bei Jeffrey ist die Frage, ist der dann fit oder nicht? Zu teuer ist er auf jeden Fall. Arcega Whiteside hat als Rookie komplett verkackt. Der Ward, weiß ich nicht, war das nur so ein Ein-Monats-Ding? Kann der wirklich was? Und D-Jax ist natürlich immer noch die Frage, wie viel hat der noch im Tank? Das könnte ein richtig guter, spannender Receiving-Call werden. Und ich finde das im Gegensatz zu Remo, ich finde das völlig egal, ob die eine True Number One, Number Two haben, weil die Eagles haben genau so den Super Bowl gewonnen mit sehr vielen verschiedenen Charakteren und Typen. Aber sie müssen halt irgendwie fit sein und dann auch Bälle fangen. Tight End, naja klar, da sind sie sowieso granatös. Ich bin gespannt auf die Eagles, aber am Ende des Tages müssen sie einfach mal fit bleiben und dann, glaube ich, gehören sie auch ganz klar zu den Top-Teams in der NFC. Möchtest du das unterschreiben, Danny?
Ja, ich würde es genauso unterstreichen. Ich bin jetzt gespannt, was mit der O-Line passiert. Ich sage, wenn alle fit sein und wenn alle ihr Potenzial ausspielen, sage ich 11-5, 12-4, wiegt der Ausfall von Brandon Brooks schwerer als gedacht, steuern die wirklich auf 8-8 zu.
Hoho, ist aber ja, also ist, ein Spieler ja. Und schon Mittelmaß.
Ich glaube schon.
Wahnsinn. Apropos Mittelmaß, da würden die Washington Redskins gerne mal hinkommen wieder. Boah, was für eine geile Überleitung. Komm, da muss ich mir mal selber hier... Wahnsinn. Redskins, letzte Team... Beste zum Schluss, wie man so schön sagt, das ist Team, da wollen unbedingt alle drüber reden. Wie groß? Also ich denke, es ist eine große Chance, im nächsten Jahr den First Overall Pick zu haben. Die ist relativ groß bei den Redskins. Lenny, fang du doch mal diesmal an. Wie schätzt du die Redskins ein? Neuer Coach? Das ist, glaube ich, das größte Ding, dass eine neue Kultur dahin soll nach Washington, denn die ist ja schon seit Jahren mehr als dürftig. Glaubst du, Ron Rivera ist der richtige Mann, um dieses Team wieder in die Spur zu bringen?
Ja, ich glaube, er schafft das und er kann es schaffen, allerdings auf gar keinen Fall in diesem Jahr. Also die Redskins, glaube ich, steuern darauf hin, dass auch, ich sage es vorweg gleich an meiner Meinung, ich halte absolut gar nichts von Dwayne Haskins, also wirklich nichts, nothing, nada. Und ich glaube, dass Ron Rivera nach der Saison auch einen anderen Quarterback haben wird. Vielleicht ist es ja ein Mann mit langen, blonden Haaren. Wer weiß das schon. Ich fand die Verstärkung dieses Jahr und den Draft auch eigentlich gut. Und ich finde, dass das Team gar nicht so verkehrt aufgestellt ist eigentlich.
Aber sehr umständlich.
Aber die Key-Position, die da vorne die Bälle werfen soll, die ist ganz, ganz schlecht aufgestellt, finde ich. Und deswegen glaube ich, dass es auch wieder keine gute Saison wird. Also ich traue denen auch nicht mehr als 4 Siege zu, das sage ich gleich. Dann hat man jetzt ja irgendwie, und also natürlich macht das mit den Spielern wahrscheinlich erstmal primär nichts, aber durch diese ganze Thematik in den USA geraten die Redskins ja auch eigentlich wieder in einen Fokus, in den sie überhaupt nicht geraten wollen bzw. sollen. Also es wird ja jetzt schon wieder seit Monaten oder das ist auch über diesen Namen Redskins diskutiert und so weiter. Und das bringt wieder schon vor der Saison eine Diskussion und Unruhe da rein, die man als Team überhaupt nicht braucht und als Coaching-Staff überhaupt nicht braucht. Und eigentlich braucht Washington ein unglaublich gutes Jahr, um die Fans auch mal wieder in der Stadt auf ihre Seite zu kriegen, denn sie sind momentan wirklich der Boden der Ostküste. Also wirklich, damit wischen alle den Flur auf. So tief unten sind die und die müssen jetzt, also ich hoffe, dass Rivera es schafft. Ich träume das zu. Allerdings glaube ich, dass es nochmal ein sehr, sehr hartes Jahr für alle Redskins-Fans wird.
Remo, deine Meinung?
Ja, also ich bin bei den Redskins eigentlich auch nur gespannt, ob McLaurin nochmal einen Schritt machen kann, weil der ist echt, der hat Spaß gemacht letzte Saison. Und dann, was Chase Young abliefert. Alles andere, wie viele Spiele die jetzt gewinnen oder was nicht, ist eigentlich, glaube ich, in Washington auch egal. Die sind auch fein damit, einen frühen Pick zu haben nächstes Jahr, weil um die Playoffs werden die nicht mitspielen. Ich bin auch kein Fan von Haskins. Ganz so tragisch finde ich noch nicht. Ich finde schon, man kann sich das nochmal angucken, ja. Aber ja, vermutlich, es hätte mich auch nicht gewundert, hätten sie beispielsweise dieses Jahr schon auch einen Quarterback gedraftet und gesagt, ja, wir machen es wie die Cardinals, wir haben uns entschieden, das ist doch nicht unser Mann, wir haben Scheiße gebaut, wir bügeln es jetzt aus. Hätte mich auch nicht gewundert, haben sie jetzt nicht gemacht. Man guckt sich es, glaube ich, einfach noch ein Jahr an. Und wie gesagt, man ist dann auch, glaube ich, wenn Haskins sich nicht wirklich 5 Schritte nach vorne macht, dann wird man auch in Washington d'accord damit sein, zu sagen, war schön, hat leider nicht geklappt, war doof, vielleicht klappt es woanders.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Redskins angeht. Ich fange mal andersrum an, und zwar mit der Defense. Und ich glaube, dass sie auf vielen Positionen richtig ordentlich besetzt ist. Und dann kriegst du mit Ron Rivera auch einen Head Coach, der sehr gut weiß, wie Defense geht. Also die Front Four ist mit Kerrigan, Ioannidis, Sweat, Allen, Payne und jetzt auch noch Young. Die ist ja, die Defensive Front der Redskins ist echt gut. Die ist einfach richtig, richtig gut und tief besetzt. Dazu finde ich auch die Secondary echt ordentlich. Der Fuller ist wieder zurück am Start mit einem dicken Vertrag. Kein Kahn kriegt mehr nach Josh Norman. Auch Moreau und Darby sind ordentliche Spieler. Dazu Collins und Davis auf Safety. Ich glaube, dass die Redskins durchaus mit ihrer Defense in der Lage sein sollten, viele Teams gut zu beschäftigen. Das Problem ist halt nur, wie lange geht das gut, wenn du eine Offense hast, die quasi nicht stattfindet. Denn was die Redskins offensiv bringen, ist uns, glaube ich, allen klar. Adrian Peterson ist irgendwie ein Ageless Wonder. Der wird es auch dieses Jahr wieder richten müssen. Dahinter hast du ja auch schon Fragezeichen. Darius Goose hat, glaube ich, in 2 Jahren NFL gerade mal 40 Snaps gehabt, weil er immer verletzt ist. Und Bryce Love kam ja auch in die NFL verletzt und hat noch viele Fragezeichen hinter bzw. vor sich. Also da muss man mal abwarten. Auf dem Papier klingt es erstmal gut, das Laufspiel. Ob es das wirklich ist? Und das Passspiel, ja, ich bin tatsächlich eurer Meinung. Ich bin nie ein Fan von Dwayne Haskins, auch im Draft nie ein Fan von ihm gewesen. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr, sehr skeptisch, was Quarterbacks von Ohio State angeht. Da kannst du an einer Hand abzählen, wie viele tatsächlich in der NFL abgeliefert haben. Deswegen, ich bin kein Fan von ihm. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir Kyle Allen früher oder später sehen. Vielleicht ganz am Anfang schon, vielleicht auch irgendwann ab Mitte der Saison, weil am Ende hat er die Erfahrung mit Ron Rivera und Scott Turner und hat ja auch ganz gut angefangen in Carolina, bis er dann, naja, der Rest ist History, wie die sagen. Nee, die Redskins sind offensiv halt ein, da sind schon angesprochen, der McLaurin ist ein spannender Pick letztes Jahr gewesen, ein spannender Rookie. Ich finde auch, dass sie dieses Jahr 2 spannende Receiver gedraftet haben, die, wenn man sich sonst den Kader anguckt, wahrscheinlich relativ schnell eine gute Chance haben sollten, sich einen Namen zu machen. Aber naja, der Typ, der den Ball halt wirft, ist halt ein Riesenproblem meiner Meinung nach. Und auch die O-Line ist in meinen Augen nicht mehr das, was sie vor ein paar Jahren noch war. Deswegen, ich glaube, defensiv können die Redskins echt Teams ärgern. Aber naja, wie das so ist, kannst du noch so viele Three-and-Outs forcieren, wenn du da am Ende doch 40 Minuten auf dem Platz stehst jedes Mal, dann wirst du halt nicht weit kommen. Das ist meine Meinung zu den Redskins. Bevor ich jetzt kurz euch frage, wie ihr denkt, wie die Division am Ende ausgeht, natürlich in die Community einfach mal rein. Eure Meinung, was glaubt ihr, wer gewinnt die Division? Haut's einfach mal raus, eure Standings, was glaubt ihr? Die Cowboys, sind die Eagles, gibt's die unfassbare Sensation. Und jetzt gebe ich mal an euch beide ab. Seht ihr, wie die meisten, die sagen, die NFC East ist eigentlich irgendwie 2 Divisions. Da gibt es 2 Teams, die vorne spielen und 2, die weit hinterherhängen. Seht ihr es genauso?
Ja, absolut. Also ich sage, dass die einzigen, also die Eagles und die Cowboys, logischerweise werden das über sich, unter sich ausmachen. Die anderen beiden werden abhängen. Ich glaube halt, Washington wird deutlich am Ende sein. Wie gesagt, Giants habe ich ja schon gesagt, irgendwie 6-10. Na, dann sagen wir es jetzt einmal, die Cowboys werden 9-7 sein und die Eagles 11-5. So. Und so endet die Division mit den Eagles, die halt weiterkommen. Ganz einfach.
Remo, was meinst du?
Ich glaube auch, es gibt zwei Teams, die sich ärgern sollten, wenn sie nicht 10 Siege erreichen. Das sind die Cowboys und Eagles. Und dann gibt es zwei Teams, die eine Pulle aufmachen würden, wenn sie bei 6 Siegen landen, glaube ich. Die Giants da vielleicht noch ein bisschen weniger als die Redskins. Also ich sehe die Redskins auch als schwächstes Team. Aber tatsächlich würde mich doch sehr wundern, wenn eins der beiden Teams mehr als 6 Siege holen würde. Also Giants oder Redskins. Bei den Redskins würde es mich auch nicht wundern, wenn die mit 2 Siegen rausgehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass bei den Eagles dann doch noch einfach noch mehr Fragezeichen sind im Kader als bei den Cowboys. Deswegen für mich die Cowboys vorne sind und dann die Eagles kurz dahinter. Ja, ich schätze so 11-5 und 10-6, die beiden.
Okay, ja, wir haben hier auf YouTube tatsächlich, wo war's? Hier irgendwo war noch jemand, der tatsächlich rausgehauen hat. Giants 1. Svenito 85 sagt, die Giants gewinnen das ganze Ding. Das ist mal ein Statement, definitiv. Halleluja. Also es gibt auch da draußen noch treue Fans. Ich denke auch, das ist wahrscheinlich eine der langweiligeren Divisions dieses Jahr, also weil eben dieses, ne, zwei Hälften, ich denke auch, die Eagles und die Cowboys werden da vorne ihr Ding machen und relativ wahrscheinlich auch ganz gut gegen die anderen beiden Teams abschneiden. Am Ende sehe ich tatsächlich die Cowboys vorne dieses Jahr. Ich glaube, dass das aber eine enge Kiste wieder wird. Ich kann mir vorstellen, dass beide irgendwo Richtung 11-12 Siege gehen tatsächlich. Was dann eben für die Giants und die Redskins im Gegenzug bedeutet, dass sie wieder eine gute Chance auf einen hohen Draftpick haben werden, auch in der nächsten Saison. Das ist meine Meinung. Haben wir noch eine Überraschung hier? Ja, hier ist fast immer Cowboys vorne oder Eagles vorne. Das ist jetzt nicht so überraschend. Aber wie gesagt, Svenito, Giants, das ist mutig, würde ich sagen. Habt ihr dem noch irgendwas hinzuzufügen? NFC East? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Lenny, musst du noch einen Eagles-Fight-Song singen oder so?
Nee, eigentlich nicht. Lass uns auf eine spannende Division hoffen. Ist auf jeden Fall eine der traditionsreichen Divisions.
Oh, jetzt kommt die Nummer wieder.
Wenn man damit anfangen muss, dann passiert da nicht viel sonst. Hast du nicht noch irgendeinen Weihnachtsmann, den du beleidigen willst?
Na, ich kann es ja mal, also wirklich meine steile These ausstellen. Ich sage, also wenn alles gut läuft, sage ich wirklich, dann gewinnen die Eagles dieses Jahr 14 Spiele. So, wenn alles gut läuft. Und zerstören die ganze NFC.
Aber halt nur, wenn alles gut läuft. Und sonst sind sie ja 8-8, hast du gesagt.
Absolut. Mark my words.
Also wenn wir das mal ausrechnen, Mark my words, dann... Eieiei. Hast du das schon mal gemacht?
Wenn alles gut läuft, dann wird es eine gute Saison. Wenn nicht, dann nicht.
Nein, Mark my words. Wenn sich keiner der Starter verletzt, Mark my words, gewinnen die Eagles 14 Spiele.
Das ist ja schon mal sehr wahrscheinlich, dass kein Starter sich verletzt. Das passiert ja eigentlich fast jedes Jahr bei jedem Team. Deswegen, also wir gewinnen sie nicht 14 Spiele, weil sie natürlich nicht mit 22 Startern durch die Saison kommen.
Und man muss fairerweise sagen, dass die Eagles natürlich auch vom Strength of Schedule den schwersten haben, weil sie halt doch noch vor die Cowboys gekommen sind letzte Saison. Also die haben schon dann nicht so geilen Schedule, bis auf die sie halt gegen die Giants und Redskins spielen.
Willst du der Beste sein, musst du die Besten schlagen, ne? Ganz einfach.
Ist einfach so. Eieiei, das Phrasenschwein. Oh Gott, ey. Zum Abschluss noch ein Zitat von Barclay Ostdeutschland auf YouTube, der sagt, rechnet Lenny die Preseason mit ein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, hatten wir noch einen schönen Lacher zum Schluss. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir wieder am Start, dann ist irgendjemand anders hier wieder im Studio. Ich habe keine Ahnung, ich werde jetzt hier noch ein bisschen randalieren, damit sich das auch lohnt nächste Woche. Lenny, Remo, vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend.
Ciao.
Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Cem.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.